Ich möchte gerne noch einmal zu diesem Thema, bald ist die Nacht vorüber und der Tag bricht an, ein Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, du bist unsere lebendige Hoffnung in deinem Sohn Jesus Christus für alle Zeit und Ewigkeit. Wir danken dir für diese Hoffnung, dass die Nacht einmal vorübergeht und dass der helle Tag erscheint mit der Wiederkunft deines Sohnes. Darauf blicken wir voller Hoffnung. Und jetzt bitten wir dich, Herr, wie im Anfangslied gesungen, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Um Jesu willen, um ihn soll es uns gehen, Herr. Amen. Ja, der Bibeltext ist gelesen worden, Römerbrief, Kapitel 13, Vers 8 bis Vers 14. Und ich denke, Sie haben das auch gemerkt, es ist ein relativ ernster Text, ein prophetischer Text, aber das Hinreißende an diesem Text ist, wie ich finde, das hat mich sehr angesprochen, dass dieser ernste prophetische Text mit der Liebe beginnt. Mit der Liebe. Und da sehen wir, dass die Liebe immer wieder das Wichtigste ist. Gerade auch bei dem Apostel Paulus und überhaupt in der Bibel. Jesus hat das ja auch so gelehrt. Die Liebe ist das Größte. Die Liebe muss allem voranstehen. Ohne Liebe ist alles nix. Der Jesus hat es ja einmal auf den Punkt gebracht. Woran erkennen die Menschen uns als an ihn Gläubige? Da könnte man vieles anwenden, vielleicht an das strahlende Gesicht. Aber ich darf Ihnen sagen, mein Gesicht strahlt nicht immer. Leute, die krank sind, die Kummer haben, die Sorgen haben, die strahlen nicht unbedingt. Woran erkennen Sie uns? An die Worte, die wir predigen? An die Erkenntnis, die wir haben und verteidigen, vehement verteidigen? An die Lieder, die wir singen? An das fromme Gehabe? Es gibt viele Menschen, Christen, die sind sehr fromm, äußerlich, aber sie schlagen andere tot mit Lieblosigkeit. Woran erkennen die Menschen uns als Kinder Gottes? Als ich jetzt unterwegs war, das war die letzte Reise im November, zusammen mit Jonathan, da waren wir unter anderem auch im Norden Deutschlands, in Lübeck übrigens, und Lübeck ist sozusagen die Hauptstadt des Marzipans. Kennen Sie Marzipan? Gibt es ja in der Schweiz auch ganz Gutes hier, diese, wie heißt diese Schweizer Leckerli da, die Sie wissen, was ich meine. Und da gibt es Marzipan oben in Norddeutschland, in Lübeck. Das ist eine wunderschöne Stadt übrigens, wunderschöne Stadt. Und da waren wir dann in einem so einer großen Firma drin, die Marzipan herstellen und wunderbare Verkaufsfläche, also richtig schön. Und da gab es dann auch so ein Museum und dann sind wir hochgefahren in die vierte Etage ins Museum und da waren menschengroße Figuren ausgestellt, aus Marzipan gemacht. Also fantastisch. Und da standen auch verschiedene Sprüche so in Marzipan oder so ähnlich her graviert, eingraviert oder sinngemäß. Und da hieß es auf einen Spruch, und den habe ich mir dann fotokopiert bzw. fotografiert. Da stand in Plattdeutsch, das lese ich jetzt nicht, aber in Hochdeutsch heißt es so: Man kann keine Speise mit Zucker versalzen. Das ist ja toll. Man kann keine Speise mit Zucker versalzen. Ja, und dann habe ich da wirklich gerade gedacht, ja, genau so ist das doch mit der Liebe. Mit der Liebe mache ich nichts verkehrt. Ja? Mit der Liebe versalze ich keinen. Versalze ich die Suppe nicht. Im Gegenteil, da bringe ich Geschmack daran. Ans Leben anderer und an mein eigenes Leben. Der Herr Jesus hat gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. wenn ihr Liebe untereinander habt. Und so schreibt der Apostel Paulus hier im 1. Korinther 13, dass die Liebe sogar das Gesetzeserfüllung ist. Also wer liebt, der steht goldrichtig. In allem. In allem. Aber ohne Liebe ist eben alles bedeutungslos. Ohne Liebe, und darum glaube ich, dass das an diesem Text vorangestellt wird, ohne Liebe auch der Ausblick auf die Prophetie und die Tiefen des Wortes Gottes und all das, was man aushebeln möchte, ohne Liebe, wahre oder reine Erkenntnis oder nur Erkenntnis bringt überhaupt nichts. Das schreibt ja auch Paulus an einer anderen Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, da sagt er, wenn du alle Erkenntnis hast, wenn du die Tiefen des Wortes Gottes kennst und keine Liebe hast, dann ist das nicht mehr als eine Glocke oder eine Schelle, die innen hohl ist. Dann machst du bing, bong, bong, bing. Mehr nicht. Ja. Ist doch eine ernste Sache, ja? Und ich denke, gerade am Anfang dieses Jahres, bei allen guten Vorsätzen, die wir haben und sowieso nicht halten, könnten wir das wirklich voransetzen, nämlich Jesus Christus, die Liebe in Person. Er ist der Antrieb für alles. Was ist das? Das sind Pinguine in der Antarktis. Ich habe da mal eine Dokumentation gesehen und da haben die das gezeigt. In der Antarktis, das ist ja, also wenn da die eisigen Winde über die Prärie, kann ich ja nicht sagen, ne? über das Feld da und so weiter rauscht. Das hat ja manchmal 50 oder mehr Grad unter Null. Und dann kommen da die Pinguine zusammen zu Tausenden. Und dann stellen die sich ganz eng zusammen und der eine hält den anderen warm. Aber das Schöne bei der ganzen Sache ist, und da lobe ich Gott drüber, wie er das so in die Natur hineingelegt hat, in diese Tiere hineingepflanzt hat, die fangen dann an zu rotieren, so dass die Inneren, die haben es ja am wärmsten, immer ein Stück weiter nach außen kommen und die außen sind, immer ein Stück weiter nach innen kommen. Und so bleiben alle warm und keiner muss erfrieren. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein schönes Bild von Liebe, denn ich denke mir, in dem zunehmenden eisigen Stürmen unserer Endzeit, mit der zunehmenden Nacht wird es kälter, ist es nicht so? Je dunkler es wird, je nächtlicher es wird, selbst in der Wüste, je kälter wird es. Und da ist es doch wichtig, dass wir in der Liebe zusammenstehen. Und genau das hat nämlich Jesus in seiner berühmten Endzeitrede ja als Zeichen der Endzeit dargestellt. Er hat gesagt, hört mal, in der zunehmenden Endzeit, in der zunehmenden Nachtzeit wird es kälter. Und da wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen und die Liebe in vielen erkalten. Das ist ein Endzeitzeichen. Also, bitte, seien wir auf der Hut. Ich habe drei Hauptpunkte, die ich gerne erwähnen möchte zu diesem Thema. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nah herbeigekommen. Erstens das Wesentliche unterscheiden, zweitens das Wesentliche verstehen und dann drittens die Schlussfolgerung, das Wesentliche tun. Beginnen wir hier, das Wesentliche unterscheiden. Warum spricht der Apostel Paulus hier von der Nacht, von der vorgerückten Nacht? Und er legt das als ein Bild dar für die ganze Weltgeschichte, Heilsgeschichte. Aber er sagt ja an anderer Stelle, wenn er hier von der Nacht redet, an anderer Stelle, wo er explizit über Gemeinde Jesu redet, da sagt er, dass die Gemeinde ja nicht Kinder der Nacht sind. Das ist Ihnen klar, oder? Nichts Neues eigentlich, was ich hier sage. Gemeinde Jesu sind nicht Kinder der Nacht, sondern Kinder des Tages. Ja, ist das denn jetzt ein Widerspruch? Gibt es Widersprüche in der Bibel? Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe herbeigekommen. Dabei sagt er nun im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 5 bis 8, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind, lesen Sie mit, wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. Nacht und Finsternis gehört ja zusammen, ne? Wenn Nacht ist, ist es auch dunkel. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, wie die übrigen, denn die leben ja in der Nacht, sondern wachen und nüchtern sein, denn die, die schlafen, schlafen bei Nacht und die, die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die von dem Tag sind. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Die beiden Stellen in Verbindung miteinander und anderen Texten der Bibel erklären uns, dass alles in dieser Welt, liebe Geschwister, außerhalb der Gemeinde Jesu in der Nacht lebt. Sie verstehen, ja? Das heißt, alle Nationen inklusiv Israel, denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist Israel nichts anderes als auch eine Nation. Sie sind ja beiseite gestellt. Ja? Diese Nation hat zwar Zukunft, die Welt auch, aber im Moment, alle Nationen inklusiv Israel befinden sich in der Nacht. Nur die Gemeinde Jesu befindet sich am Tag und ist Licht. Der Epheserbrief zum Beispiel, das habe ich jetzt da nicht auf der Präsentation, der sagt in Kapitel 5, Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichtes. Was ist unsere Aufgabe? Wir leben als Kinder des Tages, als Kinder des Lichtes, in einer Welt, die sich in der Nacht befindet. Sie müssen sich doch gar nicht wundern, machen Sie sich doch nicht so verrückt über die Politik, über die UNO und NATO und Amerika und wie die alle heißen und wer die alle sind. Machen Sie sich doch nicht verrückt über die Kinder dieser Welt, die Sie nicht verstehen und die immer durcheinanderer werden. Die können gar nicht anders. Warum hat die Welt denn keine Erklärungen und keine Hilfestellungen? Sie haben doch gar kein Licht. Warum wird alles schlimmer und alles dunkler? Die Nacht ist weit vorgerückt. Und hier haben wir eine Aufgabe. Wir sollten nicht über die Finsternis schimpfen. Die sitzen in der Finsternis. Wir sollten ihnen Licht bringen. Lass dein Licht leuchten, deinen Nachbarn und in deiner Familie oder wo du lebst. Bete für diese Welt, die sich in der Nacht befindet. Das war nämlich die Aufgabe des Apostel Paulus. Der hat gesagt, wo habe ich das jetzt gesehen? In Apostelgeschichte Kapitel 26, Vers 18. Der Apostel ist ja auch, gerade der Apostel Paulus ist ja der Nationenapostel, so nennt er sich ja selber. Und er sagt in Apostelgeschichte 26, 18, also im Zusammenhang der Nationen und so weiter, bin ich gesandt, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott. Die ganze Welt befindet sich unter der Macht der Finsternis, sprich unter der Macht dessen, der Fürst der Finsternis ist, nämlich Satan. Erwarten Sie keine Besserung von dieser Welt. Da können Sie sich die Haare raufen und das Bein rausziehen vor Wut. Es wird nicht gelingen. Seien Sie Licht. Ja, gut. Also die Gemeinde, Kinder des Lichtes, die Welt außerhalb der Gemeinde, da kann man doch glücklich sein, oder? War das nicht so in Ihrem Leben? Ich weiß nicht, die Sie jetzt hier wirklich bekehrt sind, sage ich jetzt einmal, die von Neuem wiedergeboren sind. Also ich glaube, mir ist das so gegangen, damals meiner Frau auch. Wir haben rumgetappt in dieser Welt, mir mal gesucht, da mal gesucht, da mal gemerkt, ja, irgendwas fehlt doch da noch und so weiter und so fort. Dann ist man fast in eine Jugendsekte gegangen, dann hat man sich mit okkulten Dingen befasst, mit fernöstlichen Sachen und so weiter und irgendwie nicht. Und auf einmal hat man sich bekehrt und da ging einem doch, ich möchte fast sagen, buchstäblich das Licht an. Oder nicht? Auf einmal waren sie am Ziel und haben gesagt, jetzt habe ich Licht. Jetzt weiß ich, Jesus ist mein Erlöser, mein Retter. Jetzt brauche ich nichts mehr. Ich habe alles. Muss nirgends mehr suchen. Jetzt weiß ich, wo es hingeht. Jetzt habe ich Licht. Ja, das ist der Weg Gottes. Und da gehören Sie zu diesen Kindern des Tages, zu diesen Kindern des Lichtes, mitten in der Nacht. Denn die Welt, oder ich sage mal die Gemeinde, besser gesagt, die Gemeinde lebt ja noch in der Welt. Und damit erleben wir die Finsternis um uns herum. Wenn nun in unserem Abschnitt Römerbrief die Rede ist von der Nacht, die weit vorgerückt ist, dann geht es zunächst im Gesamtzusammenhang, möchte ich sagen, nach meiner Erkenntnis, um die Nacht Israels und natürlich die Nacht der Nationen in Verbindung damit. Dafür gibt es verschiedene biblische Hinweise. Paulus hat ja vorher noch in Römer Kapitel 9 bis 11 hat er ja die Geschichte Israels, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beleuchtet. Und der Römerbrief richtet sich auch noch sehr stark an beide Gruppen, einerseits an Israel und einerseits aus Menschen aus den Nationen. Und er wechselt immer wieder das Thema. Er spricht mal nur Israel an, dann spricht er die Heiden an, ja, oder Menschen aus den Nationen an. Und mit dieser Nacht, die vorgerückt ist, da möchte ich Ihnen etwas sagen, beziehungsweise darlegen. Hier, Johannes 9, da sagt Jesus damals, als er in dieser Welt war, als er also in Israel gewesen ist, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht. Da niemand wirken kann, solange ich in der Welt bin, hören Sie, solange ich in der Welt bin, wo war Jesus in der Welt, wo, in welchem Land? In Israel. Solange ich in Israel bin, solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht der Welt, ist Tag. Aber er sagt damals schon, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und das ist passiert, liebe Geschwister, solange Jesus in Israel leiblich gegenwärtig war, war Tag. Als er Israel verließ infolge der Ablehnung und wollte ihn nicht, brach die Nacht über dieses Volk hinein, schlimmer als je zuvor. Es wurde stockdunkel. Hier. Johannes 1, Vers 5, da wird das schon prophetisch angekündigt durch den Apostel Johannes. Und das Licht scheint in der Finsternis, Jesus war da, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Die Israeliten damals, die Juden, haben Jesus nicht verstanden, sie haben ihn nicht gewollt, sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn überliefert, er wurde gekreuzigt und so weiter und so fort. Und dann hat Jesus diese Erde verlassen, stimmt es? Da war kein Tag mehr da. Da kam die Nacht. Der Tag aber kam zu uns, Gott sei Dank, zu denen aus den Nationen, die sich dann zu Jesus Christus bekehrt haben. Und da gibt es eine wunderschöne alttestamentliche Stelle, Jesaja Kapitel 21, die ist es wirklich wert, betrachtet zu werden. Da heißt es, aus Seir, das war in Edom, im heutigen Jordanien, also in der Nationenwelt, aus Seir ruft man mir zu. Interessant ist, zweimal hintereinander das Gleiche. Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Der Wächter spricht, der Morgen kommt und auch die Nacht. Wollt ihr fragen, so fragt, kehrt wieder, kommt her. Das ist eine Prophezeiung des Jesajas etwa 700 Jahre vor Christus. Und da wird die Frage gestellt, Wächter, wie weit ist es in der Nacht, wie weit ist es in der Nacht? Und jetzt sagt er prophetisch, der Morgen kommt. Ich hätte es anders gesagt. Also ich hätte gesagt wahrscheinlich, Wächter oder Norbert, wie weit ist es in der Nacht? Ich bin ja kein Prophet. Norbert, wie weit ist es in der Nacht? Da hätte ich gesagt, der Morgen kommt und auch der Tag, oder nicht? Der Morgen kommt und auch der Tag, denn mit dem Morgen kommt ja der Tag. Aber das lässt der Wächter aus, das erwähnt er gar nicht. Er springt gleich weiter, er sagt, der Morgen kommt und auch die Nacht. Die Nacht. Wollt ihr fragen, so fragt, kehrt wieder, kommt her. Damals lag über diese Welt, über Israel in besonderer Weise, die Finsternis. Es heißt hier, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen und die da wohnen im Land der Todesschatten, Licht hat über ihnen geleuchtet. Das bedeutet nichts anderes, als dass, als der Herr Jesus Christus in diese Welt kam, ich sage es mal so, war das sozusagen der Aufgang der Sonne. Ja? Es kam, ein neuer Heilstag brach an oder sollte anbrechen mit seiner Erdenankunft damals in Israel. Jedoch durch die Ablehnung, ich sagte es, brach der Morgen nur kurz an. Ich sage es mal so, es kam lediglich zu einem kurzen Heilsmorgen und dann ist Jesus Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, wieder weggegangen infolge der Ablehnung seiner Auferstehung und Himmelfahrt und da wurde es wieder Nacht. Der Morgen kommt, erste Ankunft, ein paar Jahre waren Israel nur, kurzer Heilsmorgen, dann ist er weggegangen und da brach die Nacht über dieses Volk hinein. Und es wurde zerstreut in die äußerste, Matthäus-Evangelium, ihr werdet zerstreut werden in die äußerste Finsternis. Jetzt müssen Sie nicht denken, dass damit die Hölle gemeint ist. Nicht an jeder Stelle, wo von äußerster Finsternis die Rede ist, ist die Hölle gemeint, sondern die Nationenwelt. Ihr werdet zerstreut werden, ihr werdet ausgestoßen werden. In die Nationenwelt, in die Finsternis, die Nationenwelt, die kein Licht hat. Da werdet ihr hinein, bis an das Ende der Welt. Das war auch für die Israeliten immer so. Finsternis, das ist immer Nation. Wir haben doch das Licht. Wir sind doch Israeliten. Wir haben doch Gott. Wir haben doch die Propheten. Wir haben doch das Wort Gottes. Ihr werdet hinausgestoßen in äußerste Finsternis. Und das ist passiert, stimmt's? Ja. Aber das ist doch jetzt interessant, dass der Wächter sagt, ich habe da mal verschiedene Übersetzungen, der Morgen kommt und auch die Nacht, wollt ihr fragen, so fragt, kehrt wieder, kommt her. Die Frage ist ja auch zweimal gestellt worden hintereinander. Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Das ist eine Wiederholung der gleichen oder derselben Frage. Schlachter, wenn ihr fragen wollt, so fragt, kommt bald wieder. Menge, so kommt ein andermal wieder und fragt. Luther, so werdet ihr doch wiederkommen und wieder fragen. Ich glaube, dass das sehr prophetisch ist und auf eine Wiederholung in der Zeit deutet. Damals kam der Herr Jesus Christus. Man hat ihn abgelehnt und es kam wieder die Nacht. Aber dieser Jesus wird zurückkommen. Und dann wird es wieder Tag. Amen. Die Nacht ist weit vorgerückt. Wir kommen noch darauf. Der Tag, der neue Tag. Da Darüber spricht Paulus jetzt. Der neue Tag der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit, die Sonne der Gerechtigkeit, der helle Morgenstern. Offenbarung 22, 16. Der geht ja auf in vorgerückter Nacht, ja? Der helle Morgenstern. Und kündigt dann an, jetzt ist soweit, jetzt kommt der Herr. Und dann bricht das tausendjährige Reich auf, das Millennium. Später neuer Himmel, neue Erde. Ein neuer Tag. Liebe Geschwister, Israel befindet sich 2000 Jahre in der Nacht. Und die Welt außerhalb der Gemeinde Jesu sowieso. Sowieso. Und nun, bevor der Herr Jesus wiederkommt und die Sonne der Gerechtigkeit wieder aufgeht, der Morgen kommt und auch die Nacht, man kann es nämlich auch so anwenden, wird es noch einmal kurz Nacht werden. Ja? Der Morgen kommt, Jesus kommt wieder und dann wird es noch mal Nacht. Das ist das antichristliche Reich. Wenn der Fürst der Finsternis diesen Mann, diesen Antichristen darstellt und inspiriert, dann wird es katastrophale Nacht in dieser Welt. Das ist ja auch übrigens vielleicht in dem Zusammenhang, ich meine, das sind ja prophetische Stellen in Bezug auf Israel. Was sagt denn Matthäus 25, 6, ja, die 10 Jungfrauen? Sie schliefen alle ein und wann war denn der Ruf, siehe, der Bräutigam kommt? Um Mitternacht. Oder Matthäus 13, die Himmelreichsgleichnisse, da heißt es, während die Menschen schliefen, kam der Feind in der Nacht und säte das Unkraut. Oder die Bibel erklärt uns auch in verschiedenen prophetischen Stellen, Matthäus, Thessalonicher, Petrus, der Herr wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ja? Oder ich erwähnte das schon, Offenbarung 22, 16, ich bin der helle Morgenstern, der aufgeht in der vorgerückten Nacht. Und bitte achten Sie mal, das sind alle Stellen gewesen, die beziehen sich auf das jüdische Volk, das in der Nacht lebt. Also für Israel ist Nacht und geistlicher Schlaf ist über sie gekommen. Paulus erwähnt das, darf ich Ihnen auch noch lesen. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen gegeben einen Geist des Schlafes. Ja, das ist tatsächlich so, geistlich, heilsgeschichtlich im Moment. Das erwähnt Paulus im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 8, da geht es um die Zukunft Israels. Im Moment hat Israel noch einen Geist des Schlafes. Sie befinden sich in der Nacht, Augen, dass sie nicht sehen, Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Aber wenn dann diese Zeit vorüber ist, wenn die Nacht vorbei ist, dann bricht der neue Tag heran. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag aber nahe. Ich habe es eigentlich schon gesagt, aber welcher Tag, was meinen Sie, welcher Tag ist da gemeint? Ich glaube nicht die Entrückung, sondern der Tag der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Das ist der Tag. Petrus bezieht sich auch darauf. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19, sagt er, So besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten, ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht. Interessant ist, natürlich ist der Petrusbrief auch ein Gemeindebrief, das ist ja klar, aber es wird ja deutlich gesagt am Anfang des Petrusbriefes, dass der Petrus sich an Juden wendet, ja? Und dass das ein Brief ist, denn er schreibt explizit an gläubig gewordene Juden, die natürlich zur Gemeinde Jesu gehören. Darum ist der Petrusbrief auch für uns da, das ist selbstverständlich so. Aber aus der jüdischen Perspektive haben die das natürlich viel besser verstanden. Die wussten ja, der Tag, das ist die Wiederkunft Jesu, wenn er dann kommt, um Israel zu erlösen. Ich sagte das, glaube ich, schon in einer Weihnachtsbotschaft. Goethe Goethe soll der Überlieferung nach auf seinem Sterbebett immer wieder gerufen haben, geschrien haben, mehr Licht, mehr Licht. Er hatte ja einen erleuchteten Geist, aber er hatte keinen Heiligen Geist. Er war ein intelligenter Mann, sehr begabt, äußerst begabt, aber den Heiligen Geist besaß er nicht. Und ich denke mir, unsere Welt schreit heute auch, liebe Geschwister. Und das ist doch unsere Aufgabe. Unsere Welt schreit in zunehmender Nachtzeit um mehr Licht. Merken Sie denn nicht, was los ist um uns herum? Mir sagte kürzlich jemand, er wäre im Supermarkt gewesen, hier in der Schweiz, und hat da seine Sachen eingepackt, glaube ich. Und dann hört er zufällig, wie zwei ältere Damen da stehen und sich unterhalten über die Zeit, in der wir leben und so. Und dann sagte die eine Dame der anderen, du weißt du, bin ich froh, dass ich schon so alt bin. Mit anderen Worten, es ist doch nichts mehr los mit unserer Welt. Es wird doch immer dunkler, es wird doch immer kälter. Da blickt doch keiner mehr durch. Das ist ja nicht mehr zu fassen. Was wird nur aus unseren Kindern und Enkelkindern? Aus der Jugend, die uns nachfolgen. Geht es Ihnen manchmal auch so? Aber wenn Sie an Jesus glauben, keine Sorge, der macht alles gut. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen es nicht immer erleben, aber er macht alles gut. Ich habe selber erfahren, ein Ehepaar aus Norddeutschland, die gläubig an Jesus waren, haben 7 Kinder, alle 7 ungläubig. Der Vater hat sein Leben lang intensiv mit der Mutter gebetet, dann ist der Vater gestorben. Alle 7 kamen zum Glauben. Hat er nicht erlebt. Ich kenne sie persönlich, daher weiß ich das. Alle 7 kamen zum Glauben. Unsere Welt schreit nach mehr Licht. Und das ist unsere Aufgabe. Nicht gegen die Finsternis zu kämpfen, sondern ihr Licht zu bringen. Die Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Und ich denke, weil die Nacht weit vorgerückt ist, darum ist jetzt unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Denn unsere Errettung, als wir gläubig wurden, ja, als wir gläubig wurden, da wurde unsere Seele gerettet. Aber wenn die Nacht jetzt schon so weit vorgerückt ist und der Tag nahe herbeikommt, ja, dann ist doch jetzt unsere Erlösung, ich sag jetzt mal, unsere Entrückung noch viel näher. Dann kommt der Herr, um unseren Leib zu erlösen. Als wir gläubig wurden, unsere Seele, wenn er wiederkommt, um seine Gemeinde zu holen, dann unseren Leib. Zweiter Hauptpunkt, das Wesentliche, ich zeige es nochmal, das Wesentliche verstehen. Und dies sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Ja, was sollen wir denn verstehen? Wir sollen verstehen, wo wir stehen. In welcher Zeit wir vorgerückt sind. Die Nacht ist weit vorgerückt. Ich sagte, die Gemeinde lebt am Tag des Herrn, am Tag des Heils. Sie ist Licht. Aber, Achtung, die Welt und Israel, die lebt in der Nacht, beherrscht von, was sagt Epheserbrief Kapitel 6? Beherrscht von Fürstentümern und Gewalten, Weltbeherrschern der Finsternis. Das ist die Situation unserer Welt. Und ich wiederhole, wundern Sie sich nicht, dass Sie nicht verstanden werden. Das geht nur, wenn Gott Ihnen Licht gibt, den individuellen Menschen. Und dafür will er Sie gebrauchen und mich und unser Werk und andere Werke. Diese Welt wird beherrscht von der Finsternis. Der Johannes sagt, im ersten Johannesbrief, wo steht's? Ich habe nur irgendwo, Kapitel 5, Vers 18. Die ganze Welt liegt im Argen oder auch Bösen, je nach Übersetzung. Ja? Die ganze Welt liegt im Argen oder im Bösen. Stellt euch das mal vor, die ganze Welt. Aber dann sagt er über Kinder Gottes, ein Vers später, ja, der Böse oder der Arge wird euch nicht antasten. Sehen Sie den Unterschied? Wir sind Kinder des Tages, uns kann er nichts mehr anhaben. Er kann uns gewaltig anpusten, ja, sag ich mal, dass uns der Sturm um die Ohren bläst und dass viel Leid über uns kommt. Aber aus der Hand unseres Herrn, aus der Erlösung, kann er uns nicht mehr reißen. Geht nicht. Da darf er uns nicht antasten. Da sind wir in Christus. Wir sind, laut Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 13, aus dem Reich der Finsternis gerettet in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist der große Unterschied. Hier, jemand sagt, die neue Weltordnung, von der überall die Rede ist, ist keine jüdische, sondern eine satanische Verschwörung. Man will das ja immer so auf Israel schieben, nicht so gerne. Israel, die Bösen. Verschwörungstheorien ist ein Thema in der nächsten Nachrichten aus Israel, im Januar, glaube ich, oder Februar. Verschwörungstheorien. Nein, Satan. Oder ein anderer Spruch, die Welt wird gerichtsreif, das Böse wird erntereif, die Gemeinde wird entrückungsreif. Im Danielbuch, das ist ja die Parallele zur Offenbarung, da steht eine ergreifende Geschichte, wie der Prophet Daniel sich ausstreckt, auch nach Erklärungen über das prophetische Wort und so weiter. Und da kommt ein Engel und will ihm Licht bringen. Und da sagt doch der Engel, damals regierte das Perserreich als Weltreich. Und da kommt der Engel und sagt ihm, du, ich wäre schon viel früher gekommen. Aber ich habe 21 Tage im Luftraum gekämpft gegen den Fürsten vom Perserland. Können Sie das verstehen? Aber ich nicht. Da will der Engel kommen und da ist doch da einer, so ein dämonischer Engel, der kämpft da gegen den, dass er die Botschaft nicht da zum Daniel bringt. Wir haben ja keine Ahnung, was da los ist um uns herum. Gott bräuchte doch nur so machen. Was will denn dieser Perser da? Aber nein, er lässt es zu. Es hat Sinn und Zweck. Warum sind schon 2000 Jahre vergangen? Warum musst du durch diese Not? Es hat irgendwo Sinn und Zweck. Und dann sagt der Engel, du, und wenn ich jetzt von dir weggehe, ja, dann gehe ich wieder zurück und da wartet schon der Fürst von Griechenland auf mich. Und die Griechen, das war das Nachfolgeweltreich der Perser. Das bedeutet nichts anderes, als dass unsere Welt und unsere Weltregierungen beherrscht werden. Von? Wahrscheinlich. Und das erleben wir natürlich als Gemeinde Jesu mit. Und diese Wahrheit des Heiligen Geistes, die muss verkündigt werden, die muss erkannt werden. Das ist dem Apostel Paulus ein Anliegen, dass er sagt, Leute, ihr sollt verstehen und das sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Ich sagte, nicht in der Finsternis rumrühren. Aber verstehen müssen, einordnen müssen wir sie schon. Das hat ja Jesus seiner Generation damals vorgeworfen. Er hat gesagt, ja, die Zeichen der Zeit oder das Morgengrau Abendrot und Morgenrot, da könnt ihr dran urteilen, ob jetzt schönes Wetter wird oder schlechtes Wetter. Aber die Zeichen der Zeit, die könnt ihr nicht beurteilen. In wie vielen Gemeinden, das hören wir unterwegs immer wieder, da ist die Prophetie überhaupt kein Thema mehr. Da wird die Hoffnung über die Entrückung, über die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Das ist, wenn überhaupt, ein Rand-Thema, wenn überhaupt. Viele sagen schon, die Offenbarung, nein, ist viel zu gefährlich, da haben wir nichts mit zu tun. Und andere meinen, wir schaffen das schon selber, wenn wir nur das Evangelium verkündigen, wird die Welt besser. Nein! Es ist doch sehr dunkel geworden in unserer Welt. Die Nacht ist weit vorgerückt. Ich meine, ich muss da jetzt auch nicht in der Finsternis rumrühren, ja, aber einige Stichpunkte vielleicht moralisch. Ethisch. Werteverfall, sagt man, in Ehe und Familie, gesellschaftlich, politisch. Die Nationen in Israel. Israel, ja, die bringen ja nicht mal meine Regierung zustande. Religiös, wirtschaftlich, Klimahysterie. Man klammert sich, ist ja klar, wenn man Gott, den Schöpfer, ausklammert, dann klammert sich man nur noch an die Schöpfung, dann wird die Schöpfung zum Gott. Und dann wirst du zum größten Sünder, wenn du da was Falsches machst. Greta von Thunberg, ich möchte dieses junge Mädchen wirklich nicht verurteilen oder ich möchte auch nicht über sie schimpfen und mich auch nicht lustig machen. Die tut mir leid. Die war 15 Jahre, als das Ganze begann. Ja, eigentlich hätten die Behörden einschreiten müssen. Wie kann man ein Kind so missbrauchen? Aber ihr wisst ja, was damit los ist. Und eine schwedische Kirche hat diese junge Frau zur Nachfolgerin Jesu erklärt. Ja. Und man sagt, diese Bewegung überhaupt mit der ganzen Umwelt, das nimmt religiöse Züge an. Ja? Ein Herr Kurt Schneck sagte, der Schöpfer der Natur wird durch sein eigenes Produkt ersetzt. Ja. Er selber wird beiseite geschoben. Und das Geschöpf wird höher geachtet als der Schöpfer. So heißt das im Römerbrief Kapitel 1, bevor der Zorn Gottes kommt. Das ist ein Zeichen, ein weiteres Zeichen der Endzeit. Ja? Dass die Menschen sich verlieren in der Schöpfung und dass sie die Schöpfung erheben zum Gott und an Gott nicht mehr glauben. Leute, die Nacht ist weit vorgerückt. Wo sind wir denn schon? Das ist doch nur jetzt nur ein Zeichen. Und da gibt es ja noch andere, nicht wahr? China zum Beispiel. Ich habe da einen Bericht gelesen in der Migros-Zeitung, ist schon ein paar Monate jetzt her oder zwei, drei Monate, ich weiß nicht mehr ganz genau. In der Migros-Zeitung habe ich, ja, ich habe ja hier stehen, Bericht Migros-Zeitung 16.09.19. Ein Bericht über China, schreibt ein China-Kenner der hat da, ich weiß nicht wie viele Jahre gelebt, der sagt, die Chinesen sind stolz auf die totale Kontrolle, die sie haben. Und ganz Europa, die ganze Welt will das übernehmen. Die sagen, die können in ein, zwei Sekunden wissen, die genau, können die genau registrieren, wer du bist, wie groß du bist, ob du verheiratet bist, wie viele Kinder du hast, welche Vorlieben du hast, in ein, zwei Sekunden. Wenn die nach uns kommen, lachen die, dass wir noch mit Papier bezahlen. Die bezahlen noch nie mit Kreditkarten, das geht alles über iPhone und so weiter, Smartphone. Und dann geht das nach Punkten, du hast positive Punkte, negative Punkte. Wenn du positive Punkte, kannst du alles machen. Wenn das Geld reicht. Wenn du negative Punkte hast, das passiert, und das ist letztes Jahr, ich glaube, über 1 Million Chinesen passiert, da kommst du zum Beispiel an einen Schalter, ja, und dann sagst du hier, ich möchte von Stettbach nach Züricher Hauptbahnhof. Und dann sagen die, nö. Ja, wieso nicht? Ja, sie haben Negativpunkte. Oder ich möchte ein Stück Rindfleisch, ein Kilo, meine Familie kommt und so. Nee, kriegen sie nicht. Kannst was ich Pulle kaufen. Ja. Kriegst du nicht. Ja, warum nicht? Hast Negativpunkte. Ja, das ist Tatsache. Offenbarung Kapitel 13, Klingelingeling, oder? Nicht mehr kaufen und verkaufen. Da gibt es eine Stadt, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, in China gibt es eine Stadt, die ist total kontrolliert. Da muss man nicht wohnen. Da dürfen die Chinesen freiwillig wohnen. Aber die ist so kontrolliert, bis aufs Klo. Echt? Da kannst du nichts mehr machen ohne Kontrolle. Und es gibt Chinesen, die wollen da wohnen. Pluspunkt, Kriminalität 0%. Ist alles beobachtet. Ja, das will man übernehmen. Das kommt, Leute, das kommt. Wir sind weiter, als wir denken. Die Nacht ist weit vorgerückt. Oder ein Fachexperte, ich kann mich damit nicht messen, ich weiß es nicht, aber ein Fachexperte, der anscheinend sehr ernst zu nehmen ist, der sagt, also ein Wirtschaftszusammenbruch sei sehr, sehr nahe. Dass alles umkippt. Unruhen. Es gibt ja diese Stelle, diese bekannte Stelle, nicht wahr, Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei dem Tosen und Wogen des Meeres. Das ist natürlich einerseits wirklich wortwörtlich zu nehmen. Wir wissen aus der Offenbarung, dass da noch Universum und so weiter, auch Weltmeere viel passiert. Aber ich glaube, das ist auch geistlich zu verstehen. Sehen Sie mal, Sterne, Sonne, Mond und Sterne ist ja auch ein Bild für Israel, ja? Für Regierungen. Offenbarung Kapitel 12, die Frau bekleidet, nicht wahr? Mit der Sonne, der Mond unter ihren Füßen, die Sterne um sie herum. Oder in der Offenbarung heißt es an einer Stelle, dass der Epiphanes damals Sterne vom Himmel gerissen hat. Das war nicht wortwörtlich, das war Regierungen hat er fertig gemacht. Und Meer in der Bibel, ja, das steht ja oft für Weltmeer, für die Unruhe der Nationenwelt. Und wenn wir das mal in diesem Licht betrachten, ja, es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei dem Tosen des Wogen und Wogen des Meeres. Da sage ich mir, Mensch, Bedrängnis, zunehmende Bedrängnis, Ratlosigkeit, das Weltenmeer wird immer unruhiger. Überall, wo man hinguckt, immer unruhiger. Und es ist doch kein Rat mehr da. Da hat die UNO jetzt was rausgegeben, ich weiß nicht, 17 Punkte oder wie viele es sind, wie sie bis 2030 alles im Griff haben können und wollen. Nein. Syrien, Libanon, Hongkong, Bolivien, Spanien, ja, Katalonien, Chile, ich habe mir einiges aufgeschrieben. Flüchtlingskrise, die ganze Welt ist in Unruhe. Die Menschheit hat die Orientierung verloren. Sie haben keinen Halt mehr, weil sie in der Finsternis leben. Und das macht auch vor der Gemeinde Jesu nicht Halt. Und da sprechen wir uns ja auch selber an, denn die Bibel sagt, Paulus sagt zwei Dinge in Bezug einer Christenheit, vielleicht einer Namenschristenheit. Zwei Dinge. Erstens sagt er, in der letzten Zeit Abkehr von Gott und von seiner Kraft, 2. Timotheus 3. Und dann sagt er, Hinwendung zu betrügerischen Geistern und Dämonen, 1. Timotheus 4,1. Also ich weiß nicht, von was das alles inspiriert ist, was da auf uns zukommt, in was wir schon leben, in welchen Dingen, Sphären wir uns befinden und welchen Verkündigungen und religiösen Dingen über Umwelt und so weiter und so fort. Paulus offenbart auch und er sagt, Gott wird ihnen kräftige Irrtümer senden, dass sie der Lüge glauben. Ja, die Nacht ist weit vorgerückt, oder? Man glaubt ja alle möglichen. Aber nicht der Wahrheit der Bibel. Okay, zum Schluss. Das Wesentliche tun. Da habe ich noch drei, ich hoffe, kurze Dinge. Das Wesentliche tun. Und dies sollen wir tun. Moment, der wegruft. Dies sollen wir tun. Ich lese noch. Römer 13, Vers 11, und dies sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Ja, vom Schlaf aufwachen sollten. Der Weckruf habe ich hier geschrieben, ja. Das habe ich nie gerne gehabt, so als Jugendlicher. Dieser blöde Wecker. Konnte man an die Wand klatschen. Wenn man älter wird, braucht man gar keinen Wecker mehr, ne? Ist das so? Braucht man einen Schlaftrunk abends, ja, so einen guten Tee oder sowas. Aber früher hat man Wecker gebraucht. Und ich weiß noch, meine Mutter, die hat da mal öfter an die Tür geklopft. Ne? Norbert, Mensch, ich bin schon 3. Mal hier. Du musst jetzt aufstehen. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn meine Mutter, also das bedeutet ja, meine Mutter war eher wach als ich. Und darum konnte die mich wecken. Und da hat mal jemand gesagt, nur Erweckte können erwecken. Möchtest du deine Umwelt erwecken? Und sei erweckt. Und dies sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Da habe ich jetzt mal eine andere Übersetzung genommen. Ich glaube, das ist die, ich habe es leider vergessen, dahinter zu schreiben, von Karl-Heinz von Heiden. Achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit. Die Nacht ist weit vorgerückt. Lass dich erwecken. Es ist höchste Zeit. Mach dein Leben nicht kaputt. Leg es in Gottes Hand. Und wenn du ein schläfriger Christ geworden bist, lass dich erwecken. Ein paar Fragen. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie sieht dein Bibelstudium aus? Wie sieht deine Teilnahme aus an der Bibelgebetstunde? Da schrieb mir eine ältere Frau oben aus Norddeutschland, aus Bremen: Norbert, heute hatten wir Gebetstunde. Relativ große Gemeinde. Weißt du, wer da war? Der Pastor und ich. Ja, da können wir noch dankbar sein hier bei uns. Aber lassen wir uns mal persönlich ansprechen. Wie ist es um dich bestellt? Lass dich erwecken zur Tat. Verschlaf nicht die Chance deines Lebens. Lass dich erwecken zu dem Schritt, den du schon lange tun solltest. Du weißt es ganz genau. Aber du schläfst weiter und schiebst den Wecker weit weg. Als wir, ich glaube, das war September, Oktober, in Ägypten gewesen sind, haben wir viel erlebt. Aber da kamen wir auch an den Nil, wunderbarer Fluss, großer Fluss. Und da stand an dem Nil eine Schrift am Ufer, eine Schrift in Arabisch, das hat dann Elia Maurice uns übersetzt, da stand drauf: Du kannst nicht an das andere Ufer eines Flusses gelangen, wenn du nur dastehst und sehnsüchtig rüberschaust. Da haben Menschen Sehnsucht nach dem Himmel. Aber sie steigen nicht ins Boot, das Jesus heißt. Sie entschließen sich nicht. Und sie können so viel verlieren. Jemand anders meinte, auf Veränderung zu hoffen, ohne etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Ja, bringt auch nichts, nicht wahr? Wie sieht das aus mit der Liebe? Mit Vergebungsbereitschaft. Ein Herr Eichler schreibt: Wir haben immer die Welt, wir haben immer die Wahl, klagen, jammern, Schuld zuweisen oder aufstehen, glauben, beten, handeln. Verschlaf nicht die Zeit. Wir hatten, ich glaube, das war, als wir das Hesekiel durchgenommen haben in der GBSM, da haben wir festgestellt, einmal mehr, dass die Priester, die wurden im Alten Testament mit 30 Jahren Priester und dann Hesekiel zum Beispiel auch, wurde dann berufen als Prophet und laut 4. Mose, ich glaube Kapitel 8, man musste 30 Jahre alt sein und dann wurde man zum Priester. Und dann wissen Sie, wie lange die arbeiten durften, bis sie in Pension gingen, bis 50. Wir würden sagen, früh pensioniert, ne? Bis 50. Und dann mussten sie in die zweite Reihe treten. Das hat einen Grund. Junge Leute mussten nachkommen. Das ist ganz wichtig. Und dann haben die aber nicht ganz aufgehört, die alten Priester, sondern die haben denen noch Handreichungen gemacht oder Ratschläge gegeben und so weiter. Ja? Aber die Hauptsaison ihrer Arbeit war vorbei. Mit 20 Jahren. Jetzt schau mal auf dein Leben. Wir müssen jetzt nicht unbedingt das alttestamentliche Beispiel da vor Augen nehmen, aber oder vor Augen halten, aber vielleicht, sagen wir mal, neutestamentlich so ab 20, ja, so 20 bis 55, sagen wir mal so, oder 60. Das sind doch die kernigen Jahre, ne? Und auf einmal wirst du müder, und abgespannter und die Kraft verlässt dich. Ist das nicht so? Deine jugendliche Zeit von 20 bis 30, 40, boah, das sind die Powerjahre. Verschlaf nicht die Chance deines Lebens. Lass dich von Gott erwecken. Lass dich erwecken. Oder wenn du vielleicht Not mit irgendeiner Sache hast und du weißt genau, ich sollte das ablegen. Lass dein Leben nicht dadurch kaputt gehen, weil du es nicht ablegst. Moody wurde mal gefragt, der große Evangelist, Herr Moody, wie viele haben sich denn heute bekehrt? Und dann hat er gesagt, heute 3,5. Und da sagten die Leute, wie 3,5? Ah, sie meinen 3,5, ja. Drei Erwachsene und ein Kind. Und dann sagt er, nein, umgekehrt. 3 Kinder und 1 Erwachsener. Ja, wie meinen Sie das? Ja, sagt er, wissen Sie, das Kind hat das ganze Leben noch vor sich. Es kann es noch einsetzen für Jesus. Die Erwachsenen, wir wissen, Gott kann auch verlorene Jahre zurückerstatten, ja. Aber so mal rein rechnerisch, die Erwachsenen haben schon viel versäumt. Lass dich erwecken. Das ist schlimm, wenn man die Chance seines Lebens verpasst. Oder ich denke mir, wir stehen doch alle in der Gefahr, aus den Augen zu verlieren, was wir in Jesus haben, dass wir müde geworden sind, dass wir vielleicht die Verheißungen uns rauben lassen. Woran liegt es denn, wenn Gemeinde keinen Missionseifer mehr hat oder ich selber dem Vergänglichen nachhänge? Ist kein Geist mehr da. Wo der Geist ist, da ist Erweckung. Darum sagt die Bibel auch, Paulus sagt auch im 1. Thessalonicher 5, Vers 19, löscht den Geist nicht aus. Es kann sogar so weit gehen. Es kann so weit gehen, dass ich den Geist auslösche. Das heißt, ich kann den Geist nicht tot machen, der bleibt immer lebendig. Aber ich kann ihn in seiner Wirksamkeit auf mein Leben, kann ich ihn zum Löschen bringen. Er wirkt nicht mehr. Er wirkt nicht mehr, weil ich Dinge nachhänge. Sünden oder langweiligem Leben oder Oberflächlichkeiten, was weiß ich, Lieblosigkeiten, das ist kein Wirken mehr. Bei uns in Deutschland, ich weiß das noch gut, da gab es die sogenannten, habe ich das überhaupt? Warte mal. Ja, Maibäume. Maibäume. Und aus dem Gebiet, wo ich kam, da gab es eben auch Maibäume und dann war das aber so, ein bisschen anders als in Bayern, ich komme aus der Kölner Gegend, und da war das so, also jedes Dorf hatte da so seinen Maibaum. Und dann war das Sitte, das eine Dorf durfte dem anderen Dorf den Maibaum klauen. Und wer dann am Schluss am meisten Maibäume hatte, der hatte dann gewonnen. So, im Mai überging das, ne? Und dann haben wir gewacht. Und das war eine Zeit, kaum geschlafen. Und dann haben die eine Gruppe, die hat geschlafen, die andere Gruppe hat gewacht. Die eine Gruppe hat gewacht und die andere Gruppe ist gegangen zu dem anderen Dorf, um denen den Maibaum zu stehlen. Ja, und einmal war ich dran mit Wachen. Ich war hellwach. 2 Uhr morgens so, hellwach, oh, locker, geht ihr mal los. Und plötzlich fuhren mir die Augen so schwer. Und dann habe ich gedacht, na gut, so ein bisschen einnicken, das macht ja nichts. Weil so einen großen Maibaum, den kann man ja nicht so einfach mal so, mir nichts, dir nichts, da werde ich garantiert wieder wach, da müssen dann auch mehrere sein. Und dann klimpert das und auf jeden Fall plötzlich stößt mich einer an die Seite. Und sagt mir, Mensch Norbert, wo ist denn der Maibaum? Ja. Und ich sag, ja, weiß ich auch nicht, ich hab gewacht. Ja, wenn du gewacht hättest, dann wäre er ja noch da. Sagt er, das war mir sowas von peinlich, als ich da eingeschlafen. Ich habe den ganzen Maibaum verloren, ich habe das ganze Dorf habe ich blamiert. Wir können so viel verlieren. Ich glaube, Luther hat es mal gesagt, ich habe ja nicht geschlafen, ich hab mich nur selber bewacht. Wir können so viel verlieren. Ich muss zum Schluss kommen, der Kleiderwechsel. Darüber spricht die Bibel auch. Zuerst klingelt der Wecker, nicht? Und dann wechselt man die Kleider. Lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Werke des Lichts, die Waffen des Lichts. Kleiderwechsel, Schlafanzug aus, Kleider des Tages an. Was sind die Werke der Finsternis oder die Kleider der Finsternis? Das ist alles das, was vom Bösen ist. Lieblosigkeiten, ich muss es immer wieder erwähnen, Gehässigkeiten, wenn man nicht bereit ist zu vergeben oder wenn man an Sünden hängt und Sünden klebt und sich in der Finsternis bewegt, obwohl man vielleicht gar nicht dazugehören sollte. Das sind Werke der Finsternis. Und die Waffen des Lichtes, es ist interessant, dass die Bibel sagt, Waffen des Lichtes, denn wir können nur mit der Waffe des Lichtes, ja, mit der Waffe des Lichtes die Werke der Finsternis besiegen. Das geht nur so, zum Beispiel mit der Liebe, wenn ich schon bei dem Thema bin, ja, können wir den Hass besiegen. Ich kenne von Märtyrern, ich kenne von Biografien, wo Menschen wirklich sich die Liebe auf die Fahne geschrieben haben und damit die größten Hindernisse überwanden und andere Folterer gewonnen haben für Jesus Christus. Mit der Waffe des Wortes kann man die Werke der Lüge besiegen. Da können sie alle was anderes reden, aber du hast das Wort und du stützt dich darauf. Und zum Schluss Anweisungen für den Tag. Das ist selbstredend, weil die Nacht weit vorgerückt ist und weil wir auch als Kinder Gottes, als Kinder des Tages in einer Welt leben, von Nacht umgeben. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmerei und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid. Seht mal, muss ich gar nichts zu sagen, oder? Wissen wir alle, was das ist. Und dann sagt er, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung der Begierde. Wisst ihr, das andere ist ja klar, Schlemmerei, Trinkgelage, Unzucht, Ausschweifung, Streit und Neid. Aber hängen geblieben bin ich dann eben bei diesem Satz. Wir gehen in den Tag, Wecker, dann ziehen wir uns um und dann gehen wir in den Tag hinein. Und da bin ich hängen geblieben bei diesem Satz, zieht den Herrn Jesus Christus an. Und da habe ich mir gefragt, komisch, Paulus schreibt doch an Gläubige. Wieso schreibt der Gläubigen, zieht den Herrn Jesus an? Will er damit sagen, bekehrt euch von Neuem, bekehrt euch immer wieder? Müssen wir das? Was meinen Sie? Wenn wir jetzt gesündigt haben oder gefehlt haben, muss ich dann sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir, ich möchte dich neu in meinem Leben aufnehmen. Rette mich doch wieder von Neuem. Und dann nochmal und dann nochmal. Ist das gemeint? Nein. Nein, das ist nicht gemeint. Jesus wohnt doch in uns, bleibend durch den Heiligen Geist. Was ist hier gemeint, zieht den Herrn Jesus Christus an? Ich glaube, dass wir uns im Glauben aneignen sollen, was er für uns vollbracht hat. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde abgestorben seid. Oder ich möchte das nur noch erwähnen hier aus dem ersten Korintherbrief, den habe ich da eben leider nicht drauf. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Was bedeutet das? Jesus ist deine Heiligung. Er ist deine Erlösung. Kannst du noch erlöster werden, als du jetzt schon bist? Er ist deine Weisheit. Wenn du Jesus hast, dann hast du das Wissen. Dann hast du Gewissheit. Dann tappst du nicht mehr im Dunkeln. Ist ein schöner Satz, den mal einer sagte. Christen starten vom Ziel aus. Nicht vom Start aus, vom Ziel aus. Weil Jesus deine Heiligung ist, weil Jesus deine Erlösung ist, weil er deine Gerechtigkeit ist, weil er dein Wissen ist, deine Gewissheit. Darum sollen wir das jetzt praktizieren in unserem Leben. Ich möchte in dieser Heiligung leben, aber du kannst dich nicht zur Heiligung hinarbeiten, das schaffst du nicht. Du kannst dich auch nicht zur Gerechtigkeit oder zur Erlösung hinarbeiten. Das schaffst du nicht. Oder zu mehr Gewissheit. Das hast du alles in Christus bekommen. Darum ziehe das in Jesu Namen an. Und sag, und Herr, weil du mir das geworden bist, weil du mir das geschenkt hast, will ich darin leben. Und ich möchte mein Leben als Werke, als Glieder, als Werkzeuge dir zur Verfügung stellen. Wollen wir das? Ich möchte mein Leben, ich lese Ihnen das noch, weil mir das jetzt gerade kommt, Römer 6, Römer Kapitel 6, da muss das stehen irgendwo. Vers 13, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Liebe Geschwister, es ist der 1. Januar, wir können das heute tun. Wir können heute sagen, Herr, das möchte ich machen, bleibt nicht am Ufer stehen. Bleib nicht am Ufer stehen, entscheide dich. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nah. Die Erlösung unseres Leibes steht vielleicht bevor, hoffentlich bald. Und wenn nicht, in der Endzeit leben wir sowieso. Mach das Beste raus, nutz die Chance deines Lebens, übergib dein Leben Jesus Christus. Wollen wir ein paar Sekunden stille werden? Jeder für sich. Man kann ja die Antwort im Herzen geben und sagen, Herr, hier bin ich. Hör in dich hinein. Vielleicht ist es ja der Herr, der anklopft, der dir sagt, mach es. Du hast nicht mehr viel Zeit. Mach es jetzt, mach es heute. Bleib nicht am Ufer stehen. Entscheide dich. Eine Sekunde, geben Sie ihm Antwort, bitte. Im Herzen. Amen. Gott segne Sie.